Und ich glaube, dass es gut ist, wenn alle Seiten da runterfahren, weil es gab zum Beispiel auch den abgeschnittenen Wolfskopf, der beim NABU, vom NABU-Zentrum hingelegt worden ist, in sehr brutaler Weise. Wir haben Fälle, wo Wölfe nicht nur illegal getötet, sondern auch brutal verstümmelt worden sind und dann in Säcken am Mittellandkanal weggeworfen sind in bestialischer Weise.
Man muss die als Tierhalter eigentlich sofort beseitigen, aber dann habe ich gedacht, nein, das machst du nicht, weil ich endlich mal möchte, dass die Bevölkerung aufmerksam gemacht wird, was da passiert und welches Tierleid da geschieht. Ja, und dann habe ich die wirklich erstmal 2 Tage, da darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber 2 Tage da verstreut auf der Wiese liegen lassen.
Der Wolf, er ist zurück, er polarisiert und er sorgt für Widerstand. Damit ist nicht nur der Widerstand gegen ihn selbst gemeint, sondern auch der Streit zwischen Gegnern und Befürwortern. Denn der Wolf steht wie kein anderes Tier für den Konflikt zwischen Wildnis und Weide. Seine Rückkehr blieb nicht folgenlos. Immer drängender stellt sich die Frage, schützen oder schießen? Eine Diskussion, die emotional und kontrovers geführt wird. Weshalb wir uns in diesem Podcast um einen sachlichen und nüchternen Blick auf das Thema bemühen. Schützen oder schießen, das ist auch das Thema unserer heutigen und damit letzten Episode. Mein Name ist Tobias Böckermann. Ich bin nicht nur Redakteur für die Neue Osnabrücker Zeitung, sondern auch selbst Züchter von Bentheimer Landschafen. Am Ende dieser Folge werden wir wissen, warum es so schwer sein kann, den richtigen Wolf zum Abschuss freizugeben und warum sich ein Schäfer dazu entschieden hat, seine vom Wolf gerissenen Schafe demonstrativ der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand.
Wir erleben es natürlich jeden Tag, dass die Diskussion, das Thema Wolf, extrem unsachlich sind und dass wir eben diese 2 gespaltenen Lager haben. Die Leute, die eher gegen den Wolf sind.
Das sagt Raul Reding. Den kennt ihr sicher noch, wenn ihr die vorherigen Episoden dieses Podcasts gehört habt. Raul Reding ist Wildbiologe, der für die Landesjägerschaft Niedersachsen als Wolfsbeauftragter arbeitet. Seine Aufgabe ist es, das Wolfsmonitoring zu leiten. Und gerade eben habt ihr Raul Reding einmal im Original hören können. Wir hatten die Möglichkeit, mit unseren Experten über eine nicht optimale Telefonleitung zu sprechen. Für ein schöneres Hörerlebnis für euch haben wir uns dazu entschieden, die Aufnahme nachzusprechen. Aber von welchen gespaltenen Lagern hat Raul Reding gerade gesprochen? Und warum erlebt er die Diskussionen rund um den Wolf als so unsachlich?
Wir erleben es natürlich jeden Tag.
Dass die Diskussionen um das Thema Wolf extrem unsachlich sind und dass wir eben diese 2 gespaltenen Lager haben. Die Leute, die eher gegen den Wolf sind, die aber auch mehr einen direkten Bezug zum Thema haben, oftmals nicht immer. Und dann die Leute, die den Wolf über alles schützen wollen und vielleicht theoretisch einen Bezug zum Thema haben, aber jetzt praktisch eigentlich weniger mit dem Wolf in Berührung stehen.
Was Raul Reding da schildert, erlebe ich auch selbst oft. Die Debatte um den Wolf ist von vielen Emotionen geprägt. Viele sind entweder bedingungslos für den Wolf, andere genauso bedingungslos gegen ihn. Zwischentöne sind nur selten zu hören, dabei käme es gerade auf sie an. Ihr erinnert euch sicher an den Schäfer Wilfried Wachtendorf. Der hat uns in der ersten Folge davon erzählt, wie er die Angriffe von Wölfen auf seine Schafe erlebte. Wilfried Wachtendorf hat mir auch von Reaktionen erzählt, die er von Wolfsbefürwortern bekommen hat, nachdem er die Wolfsangriffe öffentlich gemacht hatte.
Ja, ganz viele und teilweise richtig obszöne Anrufe bekommen. Also auch nachts, denn wurde mit unterdrückter Nummer angerufen und hier ja, mir dann Vorwürfe gemacht, ich hätte meine Schafe nicht genug geschützt oder ich hätte die ja in den Stall treiben können oder der Zaun ist nicht hoch genug oder ich hätte mir Herdenschutzhunde anschaffen sollen. Aber das sind dann solche Leute, die mit unterdrückter Nummer anrufen und nicht sich trauen, einem das gegenüber zu sagen, hier ins Gesicht, so und so hier. Aber das sind nur so Leute, die mehr oder weniger auf sich aufmerksam machen wollen, in meinen Augen, aber die Realität gar nicht, noch nicht gesehen haben, dieses Tierleid. Also die können das gar nicht beurteilen, wie es in einem vorgeht. Und dass man teilweise nächtelang oder nachts eine Stunde oder zwei wach liegt und denkt, oh, kommt der Wolf heute Nacht wohl wieder, oder man mag morgens gar nicht zur Wiese gehen und die Kontrolle machen. Hoffentlich sind da keine toten Tiere oder verletzten Tiere.
Und trotzdem hat sich Wilfried Wachtendorf einmal zu einer ungewöhnlichen Protestaktion entschlossen. Er hat seine vom Wolf gerissenen Schafe öffentlich zur Schau gestellt. Davon wird er uns später noch erzählen. Bleiben wir zunächst bei der Frage, wie unsere Experten die Debatte rund um den Wolf in Deutschland erleben. Denn auch Raul Reding hat schon öfter erlebt, dass es im Lager der Tierschützer zu Radikalisierungen kommen kann.
Und wenn es dann auch noch richtige Straftaten geht, was jetzt Diebstahl, Sabotage von Monitoringgeräten und so weiter geht, da können wir bis jetzt in fast allen Fällen einen Bezug zu radikalen Wolfsschützern eben herstellen. Ne? Und das sind dann wirklich so die Punkte, wo es dann nicht mehr nur das unsachlich diskutieren geht, sondern wirklich dann Sachen, wo eben geltendes Recht gebrochen wird. Und das ist dann absolut nicht mehr okay.
Von Morddrohungen haben mir auch zwei weitere Menschen berichtet. Zum einen der Förster Theo Gründchens, den ihr in der dritten Folge unseres Podcasts hören könnt. Und außerdem der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer. Im Jahr 2023 haben wir in der Neuen Osnabrücker Zeitung berichtet, dass es Drohungen gegen ihn persönlich gegeben hatte. Der Verantwortliche wurde von der Polizei inzwischen identifiziert. Und dennoch glaubt der Minister, wo sich der Wolf langfristig niederlässt, da beruhigt sich auch die Debatte um ihn.
Also mittlerweile wird es wieder deutlich sachlicher. Vom Jahr oder so war es sehr, sehr aufgeheizt mit sehr vielen persönlichen Angriffen von allen Seiten. Weil natürlich gerade wenn der Wolf erstmalig in bestimmte Regionen kommt, es immer sehr, sehr viele Gerüchte, Behauptungen gibt und es ein sehr hetzbares Thema auch ist, wo sich gerade in den sozialen Medien viele Menschen äußern und manchmal auch sehr unsachlich und unflätig äußern.
Das sagt Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer.
Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass alle Seiten da wieder zur Sachlichkeit zurückkommen, weil ja auch ein grüner Minister ist bereit dazu, auch mal einen Wolf zu entnehmen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn alle Seiten da runterfahren, weil es gab zum Beispiel auch den abgeschnittenen Wolfskopf, der beim NABU, vom NABU-Zentrum hingelegt worden ist, in sehr brutaler Weise. Wir haben Fälle, wo Wölfe nicht nur illegal getötet, sondern auch brutal verstümmelt worden sind und dann in Säcken am Mittellandkanal weggeworfen sind in bestialischer Weise. Also ich glaube, dass dieser Hass von Einzelnen, von allen Seiten, dass man da durch Sachlichkeit auch gegen vorgehen kann. Aber ich habe seit dieser einen Mail, die eben auch verfolgt worden ist, keine weiteren persönlichen Drohungen bekommen.
Christian Meyer sagt außerdem,
nicht der Schäfer ist schuld, wenn der Wolf Schafe reißt, sondern der Wolf ist dann der Verantwortliche. Und wir leben in einem Rechtsstaat und da haben auch alle Gerichtsurteile dann auch zu akzeptieren. Das heißt, wenn ein Wolf rechtsstaatlich entnommen wird, erwarte ich auch von den Wolfschützern, dass sie das respektieren. Aber wenn ein Gericht es eben auch sagt, es ist nicht erlaubt, dann darf man auch keine illegalen Tötungen machen. Das ist ganz wichtig in dieser gesamten Debatte, dass wir rechtsstaatlich und sachlich vorgehen.
Trotz allem hatte sich der Schäfer Wilfried Wachtendorf einmal veranlasst gesehen, seine toten Schafe quasi der Öffentlichkeit zu zeigen. Warum, das wird er uns gleich noch erklären. Aber vorher tauschen wir noch einmal kurz die Rollen.
Unser Host im Interview.
Wir wechseln noch einmal die Rollen und aus dem Hintergrund darf ich mich wieder einklinken. Ich bin Thomas Achenbach, Audiomanager und als Projektleiter verantwortlich für diesen Podcast. Und unser Host Tobias Böckermann ist ein absoluter Experte zum Thema Wolf. Und als solchen darf ich ihn auch in Interviewform ab und zu mal befragen. Darüber freue ich mich sehr. Lieber Tobias, du hast es schon einmal erwähnt, aber ich würde es gerne noch einmal für mich noch mal klar haben. Du bist noch nie tatsächlich einem Wolf begegnet.
Keinem lebenden, frei lebenden Wolf. Ich habe schon tote Wölfe gesehen, die im Straßenverkehr ums Leben kamen.
Mehrere sogar?
Ja, aber als Berichterstatter dann.
Also dir selber ist noch kein Wolf vors Auto gelaufen?
Und nein. Okay. Nein. Ich bin als Berichterstatter gerufen worden für unsere Zeitung und habe deswegen tote Wölfe gesehen. Ich habe lebende Wölfe in Gehegen gesehen. Mhm. Und ich habe die Hinterlassenschaften von Wölfen gesehen, die Schafe oder Kühe
angegriffen haben. Das habe ich schon sehr häufig gesehen, aber als Berichterstatter. Mhm. Okay. Meistens.
Okay, so ein toter Wolf, wie groß muss ich mir den ungefähr vorstellen? Ist das so Schäferhundgröße? So?
Also ich habe die Tiere, die ich gesehen habe, immer als sehr beeindruckend empfunden. Mhm. Die waren aber auch immer im Winterfell. Das ist immer noch so ein Unterschied. Dann wirken die noch massiger. Die waren aber durchaus zwischen 30 und 45 Kilo schwer. Das ist schon ordentlich.
Also man könnte schon sagen, ein ganz schöner Oschi sozusagen.
Ja, so ist es.
Winterfell ist natürlich dicker als das Sommerfell.
Genau.
Damit es ein bisschen mehr wärmt und so.
Genau, und dann wirken die größer.
Würdest du theoretisch wissen, was du tun müsstest, wenn du einem Wolf begegnest?
Ich habe sehr viel darüber gelesen. Ich habe auch viele Tipps selber als Journalist weitergegeben, aber nur aus der Recherche heraus. Ich habe es nicht selbst erlebt. Mhm. Was täte ich, wenn ich einem Wolf begegnen würde? Das käme auf den Zusammenhang an. Wäre er gerade dabei, in meiner Schafherde Tiere zu töten, dann würde ich vermutlich ganz anders reagieren, als wenn ich ihm einfach in freier Wildbahn begegne, was ich mir wirklich mal wünsche, weil ich so viel mit Wölfen zu tun habe, dass ich gerne auch mal einen sehen würde.
Das kann ich verstehen, ja.
Genau, also das ist mir noch nicht vergönnt gewesen. Solange er einigermaßen Entfernung zu mir hat, würde ich gar nichts machen. Ich würde ihn einfach nur beobachten. Wäre er mir sehr nahe, würde ich wahrscheinlich versuchen, Ähnliches zu tun und mich vielleicht langsam zurückziehen. Das ist so das, was empfohlen wird. Man soll auf sich aufmerksam machen und dem Wolf zeigen, Achtung, hier ist ein Mensch, weil er in der Regel, eigentlich kann man durchaus sagen, immer dann den Rückzug antritt. Es sei denn, auch diese Fälle gibt es ja häufig und vielleicht spielst du darauf auch ein bisschen an. Man begegnet ja und filmt oft Wölfe, oft in Anführungszeichen ab und zu Wölfe, die durch Straßen laufen tagsüber oder die auf einem Feld einem Trecker hinterherlaufen, weil sie den spannend finden. Da sagen alle Experten, das ist ein normales Verhalten von jungen Wölfen, vielleicht auch schon älteren Wölfen, die aber keinerlei aggressive Absicht haben, sondern die sind einfach nur in einem Gebiet, wo zufällig gerade so ein Trecker fährt und haben vor diesem Trecker keine Angst und sind deshalb auch da.
Also mir geht es immer so, ich habe vor Hunden einfach so großen Respekt, weil ich weiß, dass die ja einfach einen unheimlich guten Geruchssinn haben und dass sie auch durchaus menschliche Empfindungen riechen und wahrnehmen können. Mhm. Also die merken, ob du Angst hast oder nicht. Gibt es da beim Wolf, gibt es da Erkenntnisse darüber, ob das da gleichermaßen so ist? Oder?
Das dürfte, was Wildtiere und potenzielle Beute angeht, durchaus so sein. Die müssen sich ja auch aussuchen, wen sie erlegen wollen. Die Jagd ist ja für einen Wolf nicht ohne Risiko. Aber da würde ich mich jetzt nicht fest, da habe ich keine direkten Erkenntnisse, ob ein Wolf empfinden kann, ob der Mensch, der ihm gegenübersteht, Angst hat. Selbst wenn er das könnte, wäre ja die Frage, was macht er damit? Weil der Mensch zählt nicht zur Beute des Wolfes. Der hat es nicht darauf abgesehen, den Menschen zu töten, um ihn zu fressen. Das ist einfach nicht so. Was passiert, was passieren kann und was in den Niederlanden auch mal passiert sein soll, ich meine auch ein Fall ist bestätigt, das sind eher so unglückliche Begegnungen, wo der Wolf irgendwo im Gebüsch sitzt, ein Mensch hat seinen Hund dabei und kommt ihm zu nahe und dann greift der Wolf den Hund an, das ist passiert schon, weil er den als Konkurrenten empfindet. Mhm. Ja, es gab schon Wölfe, die sind hinter Radfahrern hergelaufen und das kann man sich nicht so recht erklären, dieses Verhalten. Zumindest dann der Radfahrer kann es sich nicht erklären und hat natürlich Angst, wenn ihm da so ein Wolf hinterherläuft. Mhm. Aber es hat keine Beuteerwerbsstrategien bisher gegeben. Mir sind sie jedenfalls nicht bekannt im Moment, die letzten Jahrzehnte.
Okay, gut. Das heißt, du hättest auch nicht so viel Angst, wenn du einem Wolf begegnen würdest.
Wahrscheinlich nicht. Das ist eine theoretische Frage, weil mir das ja noch nicht begegnet ist. Ich kann aber sagen, wenn ich nachts oder in der Dämmerung auf meiner Schafweide zwei leuchtenden gelben Augen begegnen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, und ich würde vermuten, das ist der Wolf, dann würde mir ziemlich sicher ein Schreck in die Glieder fahren, weil das, glaube ich, normal ist. Mhm. Ich glaube, das ist normal. Mhm. Ob ich dann in Panik weglaufen würde, das weiß ich jetzt nicht. Da will ich auch keine Prognose abgeben.
Heulen sie denn jetzt, die Wölfe, oder heulen sie nicht? Und wenn ja, wann heulen sie denn dann?
Auch da müsste man Experten fragen. Ich habe noch nie einen Wolf heulen hören. Mhm. Das machen sie ja, um zu kommunizieren, um mit ihren Welpen zu kommunizieren oder mit anderen Rudeln. Ich habe mal im Rahmen einer Berichterstattung jemanden getroffen, der gesagt hat, er habe die Wölfe heulen hören. Und es gibt auch Aufnahmen. Natürlich tun sie das, sie können das. Es ist aber ein Kommunikationsmittel und ich habe es noch nie gehört.
Okay, gut. Vielen Dank, lieber Tobias. Danke, dass du als Interview-Experte zur Verfügung stehst. Danke, dass du diesen Podcast hostest. Und in genau diese Rollen kehren wir jetzt auch zurück. Danke fürs Gespräch.
Gerne. Kommen wir damit zur Kernfrage unseres Podcasts. Schützen oder schießen? Wie wollen wir in Deutschland mit dem Wolf umgehen? Wo liegen mögliche Kompromisse zwischen Tierschützern, Landwirten und Jägern? Noch während wir mitten in den Arbeiten zu diesem Podcast steckten, hat der Europarat im Herbst 2024 dafür gestimmt, den Schutzstatus des Wolfes herabzusetzen, und zwar von streng geschützt auf geschützt. Das bedeutet, dass sein Abschuss in Zukunft leichter möglich werden könnte. Das bedeutet jedoch nicht, dass ab sofort Wölfe geschossen werden. So müssen zum Beispiel noch die Berner Konvention und die FFH-Richtlinie geändert werden. Erst danach könnte die Bejagung von Wölfen, die Nutztiere reißen, in den einzelnen EU-Staaten etabliert werden. Und das kann noch dauern. Bis das durch ist, gelten noch die bisherigen Regeln. Und die sind ebenso umstritten wie womöglich auch unwirksam. Wir fassen die wichtigsten noch einmal für euch zusammen. Das macht meine Kollegin Insa Pölking.
Sogenannte Problemwölfe sollen in Deutschland schneller geschossen werden können. Das hat die Umweltministerkonferenz der Länder Ende 2023 beschlossen. Seitdem kann eine Schnellabschussgenehmigung für Wölfe erteilt werden, wenn sie mehrfach Nutztiere gerissen haben. Die Genehmigung muss von den Naturschutzbehörden erteilt werden und ist 21 Tage gültig. Sie gilt im Umkreis von einem Kilometer um die betroffene Weide. Dafür gelten folgende Voraussetzungen. Erstens muss es wiederholte Risse gegeben haben. Zweitens muss eine Genprobe beweisen, dass es ein und derselbe Wolf war. Drittens muss der sogenannte Grundschutz vorhanden sein. Das größte Problem dabei? Die Genanalyse dauert lange. Meistens länger als 21 Tage. Und damit länger, als der Wolf oft bleibt. Sprich, sobald er möglicherweise geschossen werden dürfte, ist er vermutlich auch schon wieder weg.
Viele wünschen sich ein sogenanntes Bestandsmanagement. Das klingt so nüchtern, wie eine Inventur im Supermarkt. Gemeint ist, die Zahl der Wölfe wird so genau wie möglich erfasst und dann, wenn man es für notwendig erachtet, in das Geschehen eingegriffen. Und zwar durch Jagd. Ob sich Politik und Experten das vorstellen können, hören wir gleich. Die größten Folgen durch den Wolf spüren die Halter von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden. Wilfried Wachtendorf aus Aurich hat uns in Folge 1 bereits geschildert, was die Wolfsübergriffe auf seine Schafe bei ihm emotional ausgelöst haben. Ich habe ihn gefragt, was seiner Meinung nach mit dem Wolf bei uns in Deutschland passieren soll.
Auf jeden Fall muss der in meinen Augen entnommen werden, auf jeden Fall hier in unserer Küstenregion, weil hier sind ja auch Berufsschäfer und die in ihrem Beruf unsere Deiche schützen. Und es kann nicht sein, in meinen Augen, dass so ein Wolf vor den Menschen steht. Weil ich sehe das so, wenn die Deiche nicht geschützt werden, gepflegt werden von den Schäfern, dann irgendwann werden die bei der nächsten Sturm- oder übernächsten Sturmflut an einigen Stellen brechen. Und dann, ja, wie sieht das dann aus bei uns? Dass wir alle ertrinken oder, wie gesagt, da, wo der Wolf hingehört, kann er in meinen Augen gerne weiterleben. Aber hier bei uns in so einem besiedelten Gebiet oder Gebieten, wo zig Menschen aufeinander leben, also gehört er in meinen Augen nicht hin. Wie gesagt, entweder muss er entnommen werden oder meinetwegen auch ausgesiedelt werden oder umgesiedelt werden. Aber hier gehört er nicht her, definitiv.
Wilfried Wachtendorf hat auch begründet, warum er dieser Meinung ist.
Die ganze Weidetierhaltung wird gefährdet oder die ganze Landwirtschaft wird gefährdet, in meinen Augen. Und vor allen Dingen unsere Küsten oder Deiche werden gefährdet, also richtig gefährdet, wenn es die Schäfer nicht mehr gibt. Es gibt noch keine technischen Geräte, die diesen Zweck erfüllen, den die Schafe erfüllen an unseren Deichen. Ja, aber das sind einige oder viele Menschen sind sich darüber anscheinend nicht bewusst. was die Tiere da leisten und die Schäfer da leisten.
Der Schäfer hat eine kleine Protestaktion gestartet, nachdem der Wolf im Jahr 2024 schon zum zweiten Mal in seine Weide eingedrungen war. Nach dem ersten Schock, als Tierarzt und Rissgutachter wieder gegangen waren, blieben der Schäfer und seine toten Schafe damals zurück.
Die waren natürlich verstreut auf der Wiese, verletzt haben die gelegen, ja, und man muss die als Tierhalter eigentlich sofort beseitigen. Aber dann habe ich gedacht, nein, das machst du nicht, weil ich endlich mal möchte, dass die Bevölkerung aufmerksam gemacht wird, was da passiert und welches Tierleid da geschieht. Ja, und dann habe ich die wirklich erstmal 2 Tage da verstreut auf der Wiese liegen lassen. Und am 3. Tag auf dem Sonntag habe ich die unter Tränen zusammengefahren und habe sie in eine Reihe an der Straße lang gelegt, damit jeder, der da vorbeikommt, gesehen hat, was da für ein Tierleid geschehen ist. Ich war auch so wütend und traurig und ja, ergriffen, dass da einfach nichts passiert. Das ist das Schlimmste, es passiert nichts. Man kann mit den Politikern sprechen oder die anschreiben, einen Antrag auf Abschuss beantragen, da kriegt man nicht mal eine Antwort oder dass da ein Schreiben eingegangen ist oder so.
Der Schäfer fühlt sich von der Politik alleine gelassen. Aber was sagt die Politik und was sagen unsere Wolfsexperten? Ich habe sie gefragt, wie man ihrer Meinung nach in Zukunft mit dem Wolf im Norden und im Rest der Republik umgehen wird. Bleibt er quasi unantastbar oder bleibt er prinzipiell geschützt? Kann aber im Einzelfall doch erschossen werden? Als erstes hören wir die Antwort von Raul Reding, Wildbiologe und niedersächsischer Wolfsbeauftragter von der Landesjägerschaft.
Ich würde eben solche Konflikt-Hotspots beobachten
und eben alle Stellschrauben des Managements dann auch an die Situation angepasst einstellen. Wenn ich jetzt Regionen habe mit unzureichendem Herdenschutz und unzureichenden finanziellen Mitteln hätte, dann würde ich da hingehen und eben Unterstützung im Herdenschutz anbieten. Wenn ich andere Regionen habe, wo ich guten Herdenschutz habe, aber Wölfe habe, die eben diesen Herdenschutz überwinden, dann würde ich da die Stellschrauben des Abschusses eben enger stellen und dann Regionen habe, wo der Wolf noch nicht da ist, wo aber bald mit seinem Erscheinen zu rechnen ist, dann würde ich da die Öffentlichkeitsarbeit und die Förderung von wolfsabweisenden Maßnahmen in den Fokus stellen.
Dabei müssten die Stellschrauben flexibel und relativ zügig mit wenig Verwaltungsaufwand eingestellt werden können. Immer unter der Vorgabe, dass die Tierart Wolf in ihrem Bestand nicht gefährdet wird, sagt der Wildbiologe. Aber wie wird die Lage auf der politischen Ebene bewertet? Das habe ich Umweltminister Christian Meyer gefragt. Wie stellt er sich die Zukunft im Wolfsland Niedersachsen vor? Immer vorausgesetzt, die Vorgaben auf EU-Ebene ändern sich. Stichworte Schutzstatus und guter Erhaltungszustand.
Ja, dann wäre es eben möglich, auch mal ganze problematische Rudel zum Beispiel zu entnehmen oder eben in einem Gebiet für ein paar Monate eine Bejagung eines Wolfes dann zuzulassen. Also faktisch zum Beispiel, wir haben mal geguckt, von unseren 50 Rudeln sind 90% unauffällig, machen kaum oder keine Nutztierschäden. Und wir haben aber 4-5 Rudel, die im letzten Jahr mehr als 7-8 Risse verursacht haben. Und dann würde man zum Beispiel in diesen Regionen, wo es gehäuft dazu kommt, wo trotz Herdenschutz es ist oder wo man an den Deichen zwei besondere Herausforderungen, Hochwasserküstenschutz hat, da würde man dann einen Abschuss von Tieren für eine begrenzte Zeit erlauben. Das Ziel ist ja regional differenziert, wie es so schön heißt. Das heißt, da, wo der Wolf keine Probleme macht, da wird nicht geschossen. Aber da, wo es eben hohe Nutztierschäden gibt, da würde dann immer wie so eine Art Jagdzeit sein. Da würde dann 4-5 Monate Wölfe, eine bestimmte Zahl von Wölfen entnommen werden können, die den Bestand der Population nicht entfernen. Aber Ziel muss es sein, wir wollen ja nicht einfach so irgendetwas, die Wölfe sind eine Bereicherung für die Natur. Es geht immer nur darum, dass es dann in Regionen ist, wo es Schäden gibt. Aber es würde eben darüber hinausgehen, als jetzt den konkreten Einzelwolf zu entnehmen, den man vorher irgendwie identifizieren muss. Das ist ein sehr, sehr aufwendiges Verfahren. Und es ist eben auch praktisch nicht möglich. Der Wolf verrät einem keinen Gencode, wenn er irgendwo in der Landschaft herumläuft, dass man genau dieses Tier dann entnimmt.
Minister Meyer sagt also, zukünftig könnte es so kommen, dass Wölfe, die Schaden stiften, einfacher erschossen werden können. Zur Not auch ein ganzes Rudel, weil man einzelne Wölfe in der freien Natur nicht identifizieren kann. Unauffälligen Wölfen soll es dagegen nicht ans Fell gehen. Herdenschutz ist dabei allerdings die Grundlage allen Handelns. ohne den ernsthaften Versuch, vor allem Schafe und Ziegen wirksam zu schützen, wird es keine Abschüsse geben. Es sei denn, Herdenschutz ist nicht oder kaum möglich, etwa an Deichen. Und trotzdem werde es weiter zu Nutztierrissen kommen, sagt der Wolfsexperte Raul Reding, selbst in Regionen, in denen großflächig guter Herdenschutz etabliert ist.
Aber auch im Gesamtverhältnis ist es immer noch weniger, als hätte man jetzt gar keinen Herdenschutz. Ne? Deshalb sagen wir ja auch immer
wolfsabweisenden Herdenschutz und nicht wolfssicherer Herdenschutz. Und auch bei dieser Formulierung sollte man auf jeden Fall auch bleiben. Und man darf auch niemanden irgendwie versprechen, dass wenn man jetzt diesen Zaun zieht, dass er dann in Zukunft keine Probleme mehr mit dem Wolf haben wird. Das ist ausgeschlossen. Es wird immer wieder Ereignisse geben, aber in deutlich abgeschwächter Form.
Auch Theo Gründjens, Naturfotograf und Förster im Ruhestand, ist der Überzeugung, einen Einzelwolf zu unterscheiden und folglich den richtigen zu schießen, kann schwierig sein. Er ist außerdem der Ansicht,
zu 100% Schutz wird es nie geben, dafür ist der Wolf viel zu intelligent, der wird immer wieder lernen, was zu finden.
Aber wir werden den größten Teil der Probleme, die wir heute haben, verhindern können, indem wir die auch heute schon genutzten Techniken besser einsetzen. Bei vielen stromführenden Zäunen, die genommen werden, auch bei den Schäfern, ist immer noch der elektrische Kontakt oft nicht durchgehend auf dem gesamten Zaun. Oder er hat eine zu schlechte Erdung, also der Stromabfluss ist immer noch zu hoch oder andere Parameter, die nicht gut gehalten werden.
Theo Gründjens bringt noch einen weiteren Aspekt mit ein. Wer soll zukünftig für den Wolfsschutz bezahlen? Müsste da nicht die Gesellschaft viel stärker mit einspringen?
Es kann ja nicht sein, dass der kleine Prozentsatz der Gesellschaft, der eh schon ganz wenig Geld hat und eine harte Arbeit draußen vor Ort leitet, dass
der dann die Wunschleistung von vielleicht 98% der Restbevölkerung übernimmt. Also da muss eigentlich die Gesellschaft insgesamt noch deutlicher ins Portemonnaie greifen, wenn wir den Wolf haben wollen.
Ähnliches sagt Christian Meyer, grüner Umweltminister in Niedersachsen.
Ja, der Wolf ist wieder da. Er wird auch bleiben, er wird nicht wieder ausgerottet. Aber man muss in bestimmten Fällen eben auch den Schafhaltern massiv vor allem helfen und den Rinderhaltern und den Pferdehaltern, die unterstützen, wenn sie dort Schäden haben. Und man muss eben in bestimmten Fällen, wenn Wölfe übergriffig werden, auch die Möglichkeit haben, Wölfe zu entnehmen, aber eben nur da, wo es wirklich zu Problemen kommt.
So oder so, der Umweltminister glaubt daran, dass sich gute Kompromisse werden finden lassen. Und die Diskussionen um den Wolf würden schon jetzt nicht mehr so emotional geführt wie noch vor wenigen Jahren.
Ich glaube, dass es deutlich sachlicher wird. Wir merken, dass in den Regionen, wo der Wolf jetzt schon länger ist, Lüneburger Heide, Wendland, wo wir Rudel haben, da haben sich sowohl die Tierhalter, da sinkt auch die Zahl der Risse, weil sich eben die Tierhalter mit Schutzvorrichtungen deutlich verbessert haben, Wölfe gelernt haben, dass es nicht so einfach ist. Und wenn sie mal mit einem Herdenschutzhund oder mit einem Elektrozaun in Kontakt waren, dann waren sie auch deutlich mehr Distanz zu Nutztieren und auch zu Menschen. Und deshalb hoffe ich mir, dass der sachliche Dialog, den wir führen, dazu führt, dass wir zum einen auf EU-Ebene dann ein regional differenziertes Bestandsmanagement kriegen, dass wir von den sehr komplizierten jetzigen Einzelabschüssen wegkommen, dass wir in bestimmten Regionen, da wo es Probleme gibt, dann zu Entnahmen kommen können. Aber gleichzeitig ist eben auch hinkriegen, dass wir mit der weiteren Förderung der Weidetierhaltung eben auch wirklich das wollen, was wir aus Naturschutzsicht wollen, dass Tiere draußen gehalten werden, dass sie eine Bereicherung sind, dass sowohl Rinder als auch Schafe und Pferde eben auch eine Bereicherung für die Landschaft sind und dass wir da sozusagen einen Ausgleich kriegen, wie es andere Wolfsländer dann eben auch haben.
Deutschland ist Wolfsland und wird es bleiben. Das habe ich bei meinen Gesprächen mit Experten und Betroffenen gelernt. Wölfe können und werden in Zukunft überall auftauchen. Im Wald, auf Weiden, am Stadtrand, auf der Dorfstraße. Denn wir müssen davon ausgehen, dass es in wenigen Jahren mehrere tausend Wölfe geben wird. Und zwar in allen Bundesländern. Vom Aussterben bedroht sind sie dabei schon lange nicht mehr. Den Umgang mit den neuen Nachbarn müssen wir alle wohl erst noch lernen. Und die Gesellschaft muss sich auf einen Konsens einigen. Mein Eindruck ist, wir sind gerade dabei. Mit allen Schwierigkeiten. Der Wolf ist kein Kuscheltier. Er verursacht großes Tierleid bei Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden. Manchmal auch bei solchen, die hinter starken Stromzäunen weiden. Auch dann, wenn alles getan wurde, um genau das zu verhindern. Ohne Bejagung, das scheint mir sicher, wird die Weidetierhaltung zurückgehen und damit auch die zwingend notwendige Pflege von Heidegebieten, Blumenwiesen oder Deichen. Am Ende werden deutlich mehr Wölfe geschossen werden als bisher. Das klingt radikal, aber ich möchte dazu einladen, eine zweite Perspektive zu wagen. Nutrias, die Deiche unter Höhlen, werden bejagt. Oder die Maus auf dem Dachboden, der Marder im Motorraum, nicht zuletzt die Spinne an der Wand. Aber darüber regt sich kaum jemand auf, im Gegensatz zum Wolf. Die Debatte um Wölfe wird weitergehen. Aber ich hoffe auf mehr Sachlichkeit auf allen Seiten. Nur eins ist jetzt schon klar. Wir leben im Wolfsland. Und wir suchen nach Lösungen zwischen Wildnis, Weide und Widerstand. So wird es weitergehen.
Wolfsland. Wildnis, Weide, Widerstand ist eine Produktion von NOZ und MHN Medien. Redaktion: Britta Kothe und Tobias Böckermann. Redaktionelle Vorbereitung: Annika Sterner. Moderation: Tobias Böckermann. Produktion: Marietta Osterloh. Projektleitung: Thomas Achenbach. Weitere Stimmen: Thomas Achenbach, Britta Kothe und Insa Pöcking.